Abschnitt 1 Hörverstehen. Guten Tag. Dieser Abschnitt hat 3 Teile. Sie werden 3 Aufnahmen hören. Jede Aufnahme hören Sie 2-mal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. In diesem Teil hören Sie eine Aufnahme zum Thema Design, die aus 2 Hälften besteht. In der ersten Hälfte hören Sie ein Interview mit dem Designer Dieter Rams. In der zweiten Hälfte hören Sie ein Interview mit dem Designer Alexander Fellgut. Zu jedem Text gibt es 5 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage 1 bis 10 den fehlenden Satzteil A, B, C oder D. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 10. Jetzt hören Sie den Text. Erste Aufnahme, erste Hälfte.
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Was meinen Sie damit?
Für mich war immer entscheidend, die Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren, um Klarheit zu bekommen. Man darf sich nicht von den Dingen, mit denen man sich umgibt, dominieren lassen. Die Dinge sollten zurücktreten können, im Hintergrund bleiben. Besser kann man meine Arbeit gar nicht erklären. So wenig Design wie möglich bedeutet daher für mich die Reduktion der Formensprache. Übertriebenes Design ist kein gutes Design.
Die Gestaltung wird heute mehr und mehr von Faktoren wie dem Marketing bestimmt, die mitunter in eine ganz andere Richtung als die Designer drängen. Wie lässt sich dieser Interessenkonflikt unter einen Hut bringen?
Indem Vertrauen aufgebaut wird. Ich glaube, dass ich das Glück hatte, sehr früh Unternehmerpersönlichkeiten gefunden zu haben, bei denen ein gegenseitiges Verständnis vorhanden war. Das hat dazu geführt, dass ich mich in der verantwortungsvollen Position, die ich damals hatte, nicht an die Marketingabteilung oder an die technischen Abteilungen gewendet habe, sondern direkt an den Vorstandsvorsitzenden. der Einfluss oder die Etablierung des Designs innerhalb des Unternehmens an höchster Stelle ist nicht nur wichtig, sondern Voraussetzung, damit gutes Design gelingt. Design sollte immer Chefsache sein.
Wenn Sie sich das Design von heute anschauen, was stört Sie dann?
Am meisten stören mich diese Beliebigkeitsprodukte, die inzwischen oft den Vornamen Design bekommen. Das ist die Spitze des Eisberges. Hinzu kommt, dass sich jeder, der will, Designer nennen darf. Es gibt viele Hair-Designer, Nail-Designer und so weiter. Der Begriff Design ist unglaublich ausgefranst. Ich bedauere das sehr, weil das unseren doch so wichtigen Beruf verwässert. Denn unsere Umwelt, vor allem die visuelle Verschmutzung der Umwelt, ist ein wichtiges und ernsthaftes Anliegen.
Würden Sie sagen, man sollte die Berufsbezeichnung Designer ebenso schützen wie Architekt?
Ja, vielleicht. Das wäre dann eine Sache der Verbände. Aber ich glaube, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Das kann man auch nicht mehr herausziehen. Ich finde das sehr schade. Im Englischen ist dieser Begriff, der ja vom Lateinischen designare kommt, durchaus richtig übersetzt. Im Deutschen ließe er sich höchstens mit Gestaltung übersetzen. Aber wenn man ihn international gebraucht, landet man immer wieder bei Design. In unserer globalisierten Welt ist es schwierig, solche Dinge zu bereinigen. Dass der Begriff Design in letzter Zeit derart stark strapaziert wurde, ist mehr als bedauerlich.
Dennoch gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende Rückbesinnung auf schlichtere und zurückhaltendere Formen. Empfinden Sie diesbezüglich eine gewisse Genugtuung? Ich hab's ja schon immer gewusst.
Ich hab's schon immer gewusst, wäre überheblich. Designer sollten nie überheblich sein. Das habe ich auch immer versucht, meinen Studenten nahezubringen. Aber es freut mich natürlich, dass gewisse Tendenzen, wenn auch noch sehr wenige, in diese Richtung gehen, die ich mein ganzes Berufsleben über verfolgt habe.
Erste Aufnahme, zweite Hälfte. Alexander, du hast eine absolute Liebe zum Thema Design. Wie kommt das?
Meine Leidenschaft für Design kann ich nicht so einfach auf einen Zeitpunkt oder ein bestimmtes Erlebnis zurückführen. Sie war tatsächlich einfach schon immer da. Ich habe eine kreative Mutter, vielleicht kommt es daher, genau weiß ich es nicht. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass sich meine Begeisterung für Design durch mein ganzes Leben zieht und nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt ist. Ich kann aus dem perfekten Widerstand beim Tippen der Tasten meiner Tastatur ähnlich viel Begeisterung ziehen wie beim Klangerlebnis, wenn ich mit meinen Kopfhörern ganz in Ruhe Musik höre.
Design verliebt mit allen Sinnen, das sieht dir ähnlich. Du bist kein gelernter Designer und doch ganz offensichtlich alles andere als ein Amateur. Wie kann das sein?
Das stimmt. Ich habe keine klassische Designausbildung oder ähnliches. Das, was ich stattdessen habe, nennt sich Neugier. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Spaß daran hat, Neues zu lernen. Ich empfinde es als so ein großartiges Glück, bei allen Herausforderungen, die es aktuell auf der Welt gibt, genau jetzt, in dieser Zeit, leben zu dürfen. Jeder mit einem Internetzugang hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder ganz neue Sachen zu lernen. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen mit Leidenschaft alles sein dürfen, was sie wollen. Und deswegen kann ich das mit dem Design, denke ich, auch ganz okay.
Ja, ganz okay klingt jetzt schon sehr bescheiden, aber wir lassen es mal so stehen. Hast du denn auch eine klassische Muse? Oder woher nimmst du deine Inspiration beim Designen?
Auch hier ist meine größte Stärke, denke ich, meine eigene Neugier. Jemand hat einmal gesagt, damit aus dem eigenen Kopf gute Ideen entspringen, müssen zunächst mal viele gute Ideen in den Kopf reinkommen. Dieser simplen, aber wie ich finde, guten Weisheit folgend, probiere ich bewusst, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Die Technik des Perspektivenwechsels, also die aktive Veränderung des bestehenden Blicks auf ein bestimmtes Produkt bzw. ein Problem und deren potenzieller Lösung, ist ein einfacher, technischer, aber sehr effektiver Ansatz, um gutes Design zu entwickeln.
Das klingt irgendwie erstaunlich einfach und doch extrem spannend. Was bedeutet für dich denn überhaupt gutes Design?
Viele Menschen assoziieren mit Design oftmals und primär die Optik bzw. die Erscheinung eines Produkts. Dabei ist gutes Design natürlich viel mehr als einfach nur gutes Aussehen. Neben der reinen optischen Komponente geht es vor allem um die Funktionalität, den Grad der Innovation, die Langlebigkeit und für mich persönlich auch ganz stark um die Reduktion auf das Wesentliche. Das ausgewogene Zusammenspiel aus all diesen Komponenten macht für mich am Ende auch maßgeblich die Ästhetik eines Produkts aus.
Für William Walker hast du bereits mehrfach elegante Hundefashion mitentwickelt. Wie geht es da aktuell weiter? Kannst du verraten, woran du gerade für William Walker arbeitest?
William Walker soll der Nordstern für ästhetische Hundefashion-Produkte weltweit werden. Ein weiterer kleiner Schritt in diese Richtung ist unsere letzte Woche neu gelaunchte limitierte Lederkollektion Midnight Sun. Darüber hinaus arbeiten wir gerade mit Hochdruck an ganz neuen Kollektionen, die wir auch noch dieses Jahr launchen werden. Zusätzlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten unser inhaltliches Angebot nochmal deutlich erweitern und zwei komplett neue Produktkategorien launchen. Welche das sind, verraten wir allerdings noch nicht.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Erste Aufnahme. Erste Hälfte.
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Was meinen Sie damit?
Für mich war immer entscheidend, die Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren, um Klarheit zu bekommen. Man darf sich nicht von den Dingen, mit denen man sich umgibt, dominieren lassen. Die Dinge sollten zurücktreten können, im Hintergrund bleiben. Besser kann man meine Arbeit gar nicht erklären. So wenig Design wie möglich bedeutet daher für mich die Reduktion der Formensprache. Übertriebenes Design ist kein gutes Design.
Die Gestaltung wird heute mehr und mehr von Faktoren wie dem Marketing bestimmt, die mitunter in eine ganz andere Richtung als die Designer drängen. Wie lässt sich dieser Interessenkonflikt unter einen Hut bringen?
Indem Vertrauen aufgebaut wird. Ich glaube, dass ich das Glück hatte, sehr früh Unternehmerpersönlichkeiten gefunden zu haben, bei denen ein gegenseitiges Verständnis vorhanden war. Das hat dazu geführt, dass ich mich in der verantwortungsvollen Position, die ich damals hatte, nicht an die Marketingabteilung oder an die technischen Abteilungen gewendet habe, sondern direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Der Einfluss oder die Etablierung des Designs innerhalb des Unternehmens an höchster Stelle ist nicht nur wichtig, sondern Voraussetzung, damit gutes Design gelingt. Design sollte immer Chefsache sein.
Wenn Sie sich das Design von heute anschauen, was stört Sie dann?
Am meisten stören mich diese Beliebigkeitsprodukte, die inzwischen oft den Vornamen Design bekommen. Das ist die Spitze des Eisberges. Hinzu kommt, dass sich jeder, der will, Designer nennen darf. Es gibt viele Hair-Designer, Nail-Designer und so weiter. Der Begriff Design ist unglaublich ausgefranst. Ich bedauere das sehr, weil das unseren doch so wichtigen Beruf verwässert. Denn unsere Umwelt, vor allem die visuelle Verschmutzung der Umwelt, ist ein wichtiges und ernsthaftes Anliegen.
Würden Sie sagen, man sollte die Berufsbezeichnung Designer ebenso schützen wie Architekt?
Ja, vielleicht. Das wäre dann eine Sache der Verbände. Aber ich glaube, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Das kann man auch nicht mehr herausziehen. Ich finde das sehr schade. Im Englischen ist dieser Begriff, der ja vom Lateinischen designare kommt, durchaus richtig übersetzt. Im Deutschen ließe er sich höchstens mit Gestaltung übersetzen. Aber wenn man ihn international gebraucht, landet man immer wieder bei Design. In unserer globalisierten Welt ist es schwierig, solche Dinge zu bereinigen. Dass der Begriff Design in letzter Zeit derart stark strapaziert wurde, ist mehr als bedauerlich.
Dennoch gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende Rückbesinnung auf schlichtere und zurückhaltendere Formen. Empfinden Sie diesbezüglich eine gewisse Genugtuung? Ich hab's ja schon immer gewusst.
Ich hab's schon immer gewusst, wäre überheblich. Designer sollten nie überheblich sein. Das habe ich auch immer versucht, meinen Studenten nahezubringen. Aber es freut mich natürlich, dass gewisse Tendenzen, wenn auch noch sehr wenige, in diese Richtung gehen, die ich mein ganzes Berufsleben über verfolgt habe.
Erste Aufnahme, zweite Hälfte. Alexander, du hast eine absolute Liebe zum Thema Design. Wie kommt das?
Meine Leidenschaft für Design kann ich nicht so einfach auf einen Zeitpunkt oder ein bestimmtes Erlebnis zurückführen. Sie war tatsächlich einfach schon immer da. Ich habe eine kreative Mutter. Vielleicht kommt es daher. Genau weiß ich es nicht. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass sich meine Begeisterung für Design durch mein ganzes Leben zieht und nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt ist. Ich kann aus dem perfekten Widerstand beim Tippen der Tasten meiner Tastatur ähnlich viel Begeisterung ziehen wie beim Klangerlebnis, wenn ich mit meinen Kopfhörern ganz in Ruhe Musik höre.
Design verliebt mit allen Sinnen, das sieht dir ähnlich. Du bist kein gelernter Designer und doch ganz offensichtlich alles andere als ein Amateur. Wie kann das sein?
Das stimmt. Ich habe keine klassische Designausbildung oder ähnliches. Das, was ich stattdessen habe, nennt sich Neugier. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Spaß daran hat, Neues zu lernen. Ich empfinde es als so ein großartiges Glück, bei allen Herausforderungen, die es aktuell auf der Welt gibt, genau jetzt, in dieser Zeit, leben zu dürfen. Jeder mit einem Internetzugang hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder ganz neue Sachen zu lernen. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen mit Leidenschaft alles sein dürfen, was sie wollen. Und deswegen kann ich das mit dem Design, denke ich, auch ganz okay.
Ja, ganz okay klingt jetzt schon sehr bescheiden, aber wir lassen es mal so stehen. Hast du denn auch eine klassische Muse? Oder woher nimmst du deine Inspiration beim Designen?
Auch hier ist meine größte Stärke, denke ich, meine eigene Neugier. Jemand hat einmal gesagt, damit aus dem eigenen Kopf gute Ideen entspringen, müssen zunächst mal viele gute Ideen in den Kopf reinkommen. Dieser simplen, aber wie ich finde, guten Weisheit folgend, probiere ich bewusst, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Die Technik des Perspektivenwechsels, also die aktive Veränderung des bestehenden Blicks auf ein bestimmtes Produkt bzw. ein Problem und deren potenzieller Lösung, ist ein einfacher, technischer, aber sehr effektiver Ansatz, um gutes Design zu entwickeln.
Das klingt irgendwie erstaunlich einfach und doch extrem spannend. Was bedeutet für dich denn überhaupt gutes Design?
Viele Menschen assoziieren mit Design oftmals und primär die Optik bzw. die Erscheinung eines Produkts. Dabei ist gutes Design natürlich viel mehr als einfach nur gutes Aussehen. Neben der reinen optischen Komponente geht es vor allem um die Funktionalität, den Grad der Innovation, die Langlebigkeit und für mich persönlich auch ganz stark um die Reduktion auf das Wesentliche. Das ausgewogene Zusammenspiel aus all diesen Komponenten macht für mich am Ende auch maßgeblich die Ästhetik eines Produkts aus.
Für William Walker hast du bereits mehrfach elegante Hundefashion mitentwickelt. Wie geht es da aktuell weiter? Kannst du verraten, woran du gerade für William Walker arbeitest?
William Walker soll der Nordstern für ästhetische Hundefashion-Produkte weltweit werden. Ein weiterer kleiner Schritt in diese Richtung ist unsere letzte Woche neu gelaunchte limitierte Lederkollektion Midnight Sun. Darüber hinaus arbeiten wir gerade mit Hochdruck an ganz neuen Kollektionen, die wir auch noch dieses Jahr launchen werden. Zusätzlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten unser inhaltliches Angebot nochmal deutlich erweitern und zwei komplett neue Produktkategorien launchen. Welche das sind, verraten wir allerdings noch nicht.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. In diesem Teil hören Sie die Aussagen von 5 Personen aus der Schweiz, die erzählen, was für sie Reichtum bedeutet. Dazu gibt es 2 Blöcke von je 5 Aufgaben. Bei den Aufgaben 11 bis 15 wählen Sie von dem ersten Block der Möglichkeiten A bis H das Thema, zu dem sich jeder Sprecher äußerte. Bei den Aufgaben 16 bis 20 wählen Sie von dem zweiten Block der Möglichkeiten A bis H die Aussage, die zu jedem von den Sprechern passt. Passen Sie auf, in jedem Aufgabenblock gibt es 3 Möglichkeiten, die zu keinem Sprecher passen. Es gibt immer nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 11 bis 20. Jetzt hören Sie den Text.
Rainer, ich kenne das Reichsein nicht nur aus eigener Erfahrung. Als Soziologe habe ich mich wissenschaftlich mit anderen Multimillionären befasst und Bücher über sie geschrieben. Man sagt, Reiche seien überdurchschnittlich tatkräftige und verantwortungsvolle Menschen, die niemandem etwas schuldeten. Die Gesellschaft solle froh sein um solche Leute. Reichtum polarisiert. Die einen sind der Meinung, Reiche seien rücksichtslos und hätten ihr Vermögen auf Kosten der Armen gemacht. Andere sprechen von Neid oder verweisen auf den großen gesellschaftlichen Beitrag, den Vermögende über die Steuern leisteten. Die Reichen selbst sprechen oft nicht gerne über ihr Vermögen. Denn wer überdurchschnittlich reich ist, wirkt irgendwie verdächtig. Das gilt für altes Geld wie für neuen Reichtum gleichermaßen.
Karin, ich komme aus Zürich und bin Firmenerbin und auch Multimillionärin. Meine Rolle in der Gesellschaft sehe ich so. Reichtum ist für mich auch eine Verpflichtung. Gerade weil ich das Vermögen geerbt habe, möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich leite in dritter Generation ein Familienunternehmen im Autohandel und gehöre gemäß dem Wirtschaftsmagazin Bilanz zu den 300 Reichsten der Schweiz. Dass ich einmal Chefin über 2600 Angestellte sein würde, war nicht mein Plan. Eigentlich bin ich studierte Linguistin. Bis vor einigen Jahren lehrte ich an der Universität Gälisch, war Professorin für vergleichende Sprachwissenschaften, bis die familiäre Pflicht rief und ich umsattelte.
Daniel, Für mich ist es nicht der Reichtum, der Menschen prägt, sondern umgekehrt. Oft sind es Menschen mit herausragenden Fähigkeiten, die reich werden. Wer es schafft, ein Vermögen aufzubauen, ist von besonderem Schlag. Reiche sind oft Unternehmer. Sie nehmen die Dinge in die Hand und übernehmen Verantwortung, vor allem wenn es nicht gut läuft. Das unterscheidet sie von anderen. Die meisten Menschen verbuchen nur den Erfolg für sich. Bei Niederlagen suchen sie die Schuld bei anderen. Selbstvertrauen und Fleiß sind hervorstechende Eigenschaften der Reichen. Wer ein Vermögen aufbaut, schafft das nicht ohne Rückschläge. Doch diese Leute glauben an ihre Fähigkeit, Probleme überwinden zu können. Sie arbeiten oft wahnsinnig viel und haben Freude daran, Dinge anders zu machen als die Mehrheit der Menschen.
Alexander, ich kenne das zwiespältige Gefühl, das Reichtum auslösen kann. Als Kind habe ich in der Primarschule nicht gerne über meine Familie und die Firma gesprochen. Nach den Ferien habe ich nie erzählt, in welchen Hotels wir waren oder dass wir Business Class geflogen sind. Ich war ja in einer öffentlichen Schule und wollte sein wie alle anderen. Als ich später mit einem Bekannten eine Interrail-Reise machte, übernachteten wir in Jugendherbergen. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, in ein schickes Hotel zu gehen, obwohl ich es mir ja leisten konnte. Ich wollte mich anpassen. Auch das Gefühl, ausgenutzt zu werden, kenne ich. Es ist mir nicht oft passiert, dass ich den Eindruck hatte, jemand suche den Kontakt nur wegen des Geldes. Aber es ist vorgekommen.
Lena, den Reichtum nicht zur Schau zu stellen, darin sehe ich eine Devise. Vielleicht ist das auch kulturell bedingt. In den USA hängen in den Museen immer große Tafeln mit den Namen der Stifter. In der Schweiz ist es anders. Wir geben und schweigen. Auch für mich ist aber das Geben wichtig. Mein Vater unterstützte Fußballclubs. Ich selbst habe es als Mäzenin mehr mit der Kultur. Kann schon sein, dass man auch ein schlechtes Gewissen hat, weil es einem so gut geht und man deswegen meint, etwas abgeben zu müssen. Es ist ja schön, dass man mit dem Vermögen Dinge möglich machen kann, die einem am Herzen liegen. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Rainer. Ich kenne das Reichsein nicht nur aus eigener Erfahrung. Als Soziologe habe ich mich wissenschaftlich mit anderen Multimillionären befasst und Bücher über sie geschrieben. Man sagt, Reiche seien überdurchschnittlich tatkräftige und verantwortungsvolle Menschen, die niemandem etwas schuldeten. Die Gesellschaft solle froh sein um solche Leute. Reichtum polarisiert. Die einen sind der Meinung, Reiche seien rücksichtslos und hätten ihr Vermögen auf Kosten der Armen gemacht. Andere sprechen von Neid oder verweisen auf den großen gesellschaftlichen Beitrag, den Vermögende über die Steuern leisteten. Die Reichen selbst sprechen oft nicht gerne über ihr Vermögen. Denn wer überdurchschnittlich reich ist, wirkt irgendwie verdächtig. Das gilt für altes Geld wie für neuen Reichtum gleichermaßen.
Karin, ich komme aus Zürich und bin Firmenerbin und auch Multimillionärin. Meine Rolle in der Gesellschaft sehe ich so. Reichtum ist für mich auch eine Verpflichtung. Gerade weil ich das Vermögen geerbt habe, möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich leite in dritter Generation ein Familienunternehmen im Autohandel und gehöre gemäß dem Wirtschaftsmagazin Bilanz zu den 300 Reichsten der Schweiz. Dass ich einmal Chefin über 2600 Angestellte sein würde, war nicht mein Plan. Eigentlich bin ich studierte Linguistin. Bis vor einigen Jahren lehrte ich an der Universität Gälisch, war Professorin für vergleichende Sprachwissenschaften, bis die familiäre Pflicht rief und ich umsattelte.
Daniel, für mich ist es nicht der Reichtum, der Menschen prägt, sondern umgekehrt. Oft sind es Menschen mit herausragenden Fähigkeiten, die reich werden. Wer es schafft, ein Vermögen aufzubauen, ist von besonderem Schlag. Reiche sind oft Unternehmer. Sie nehmen die Dinge in die Hand und übernehmen Verantwortung, vor allem wenn es nicht gut läuft. Das unterscheidet sie von anderen. Die meisten Menschen verbuchen nur den Erfolg für sich. Bei Niederlagen suchen sie die Schuld bei anderen. Selbstvertrauen und Fleiß sind hervorstechende Eigenschaften der Reichen. Wer ein Vermögen aufbaut, schafft das nicht ohne Rückschläge. Doch diese Leute glauben an ihre Fähigkeit, Probleme überwinden zu können. Sie arbeiten oft wahnsinnig viel und haben Freude daran, Dinge anders zu machen als die Mehrheit der Menschen.
Alexander, ich kenne das zwiespältige Gefühl, das Reichtum auslösen kann. Als Kind habe ich in der Primarschule nicht gerne über meine Familie und die Firma gesprochen. Nach den Ferien habe ich nie erzählt, in welchen Hotels wir waren oder dass wir Business Class geflogen sind. Ich war ja in einer öffentlichen Schule und wollte sein wie alle anderen. Als ich später mit einem Bekannten eine Interrail-Reise machte, übernachteten wir in Jugendherbergen. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, in ein schickes Hotel zu gehen, obwohl ich es mir ja leisten konnte. Ich wollte mich anpassen. Auch das Gefühl, ausgenutzt zu werden, kenne ich. Es ist mir nicht oft passiert, dass ich den Eindruck hatte, jemand suche den Kontakt nur wegen des Geldes. Aber es ist vorgekommen.
Lena, den Reichtum nicht zur Schau zu stellen, darin sehe ich eine Devise. Vielleicht ist das auch kulturell bedingt. In den USA hängen in den Museen immer große Tafeln mit den Namen der Stifter. In der Schweiz ist es anders. Wir geben und schweigen. Auch für mich ist aber das Geben wichtig. Mein Vater unterstützte Fußballclubs. Ich selbst habe es als Mäzenin mehr mit der Kultur. Kann schon sein, dass man auch ein schlechtes Gewissen hat, weil es einem so gut geht und man deswegen meint, etwas abgeben zu müssen. Es ist ja schön, dass man mit dem Vermögen Dinge möglich machen kann, die einem am Herzen liegen. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über Träume und ihre Bedeutung. Ergänzen Sie die folgenden Sätze 21 bis 30, die eine Zusammenfassung des gehörten Textes darstellen. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Sätze. Jetzt hören Sie den Text.
Träume haben die Menschheit schon immer fasziniert. Unabhängig von ihrer Nationalität vertreten viele Menschen weltweit die Ansicht, dass Träume verschlüsselte Wahrheiten über sie selbst und ihre Umwelt enthalten. Einig sind sich darin auch viele Experten für Schlaf- und Traumforschung. Träume spiegeln Erfahrungen aus dem Alltag wider, behaupten sie. Die Dinge, die uns wichtig seien, kämen auch im Traum vor, erklärt Professor Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Doch morgens nach dem Aufwachen ist die Verwirrung bei vielen erst einmal groß. Denn die nächtlichen Bilder aus dem Kopfkino ergeben zunächst nur bedingt Sinn. Manchmal erscheinen sie auch völlig sinnlos. Kein Wunder, denn die Verbindung zwischen Träumen und realen Alltagserfahrungen lässt sich nur selten direkt erkennen. Dafür müssen die Träumer schon etwas tiefer blicken. Es geht nicht um die Bilder an sich, sondern um die Grundmuster, erklärt der Diplompsychologe. Damit bezeichnet er zum Beispiel die Stärken und Schwächen einer Person, ihre Fähigkeiten. Diese Grundmuster sind im Traum erkennbar. Welche Aufgaben hat man im Traum? Wie handelt man? Die Wachpersönlichkeit, die Erfahrung spiegelt sich im Traum wider, sagt Schredl. Für Brigitte Holzinger spielen beim Träumen Gefühle eine ganz entscheidende Rolle. Träume sind Gefühle in bewegten Bildern dargestellt, sagt sie. Holzinger leitet das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien und hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Starke Gefühle seien der Motor des Traumes, erklärt sie. Allerdings seien sie kein 1:1 Abbild des Erlebten. Sie sind oft surreal abgewandelt. Wer sich mit den Träumen auseinandersetze und sie lesen lerne, könne die Gefühle aus der Nacht aber bewerten und daran wachsen, sagt Holzinger. Der Traum ist so etwas wie eine kleine Psychotherapie. Neben dieser Theorie gibt es natürlich andere. Manche Verhaltensforscher seien auch der Meinung, Träume hätten keine Funktion oder Bedeutung, erklärt Hans-Günther Wees, Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster. Einige Psychoanalytiker dagegen vermuteten, dass sich in den Träumen die unterbewussten Wünsche äußern. Diese These der Wunscherfüllung werde heute aber nicht mehr vertreten, so Holzinger.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Träume haben die Menschheit schon immer fasziniert. Unabhängig von ihrer Nationalität vertreten viele Menschen weltweit die Ansicht, dass Träume verschlüsselte Wahrheiten über sie selbst und ihre Umwelt enthalten. Einig sind sich darin auch viele Experten für Schlaf- und Traumforschung. Träume spiegeln Erfahrungen aus dem Alltag wider, behaupten sie. Die Dinge, die uns wichtig seien, kämen auch im Traum vor, erklärt Professor Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Doch morgens nach dem Aufwachen ist die Verwirrung bei vielen erst einmal groß. Denn die nächtlichen Bilder aus dem Kopfkino ergeben zunächst nur bedingt Sinn. Manchmal erscheinen sie auch völlig sinnlos. Kein Wunder, denn die Verbindung zwischen Träumen und realen Alltagserfahrungen lässt sich nur selten direkt erkennen. Dafür müssen die Träumer schon etwas tiefer blicken. Es geht nicht um die Bilder an sich, sondern um die Grundmuster, erklärt der Diplompsychologe. Damit bezeichnet er zum Beispiel die Stärken und Schwächen einer Person, ihre Fähigkeiten. Diese Grundmuster sind im Traum erkennbar. Welche Aufgaben hat man im Traum? Wie handelt man? Die Wachpersönlichkeit, die Erfahrung spiegelt sich im Traum wider, sagt Schredl. Für Brigitte Holzinger spielen beim Träumen Gefühle eine ganz entscheidende Rolle. Träume sind Gefühle in bewegten Bildern dargestellt, sagt sie. Holzinger leitet das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien und hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Starke Gefühle seien der Motor des Traumes, erklärt sie. Allerdings seien sie kein 1:1 Abbild des Erlebten. Sie sind oft surreal abgewandelt. Wer sich mit den Träumen auseinandersetze und sie lesen lerne, könne die Gefühle aus der Nacht aber bewerten und daran wachsen, sagt Holzinger. Der Traum ist so etwas wie eine kleine Psychotherapie. Neben dieser Theorie gibt es natürlich andere. Manche Verhaltensforscher seien auch der Meinung, Träume hätten keine Funktion oder Bedeutung, erklärt Hans-Günther Wees, Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster. Einige Psychoanalytiker dagegen vermuteten, dass sich in den Träumen die unterbewussten Wünsche äußern. Diese These der Wunscherfüllung werde heute aber nicht mehr vertreten, so Holzinger.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.